sind, das hat nichts mit dem Zufall zu tun, sondern hat was mit Gottes Güte zu tun. Gute Kai macht das an, dann
wird es besser. So, die Kinder, die verabschieden wir jetzt in den Kindergottesdienst. Wir wünschen euch eine richtig super gute Zeit und wünschen euch, dass ihr so erlebt, ja, Gott ist einfach gut und er ist mit euch unterwegs. Und das dürfen auch wir wissen, dass Gott mit uns unterwegs ist, mit jedem Einzelnen. Und dass du heute Morgen da bist, das hat etwas mit Gottes guter Absicht zu tun, dass er dich beschenken, dass er dich berühren will, dass er dir einen Zuspruch geben will, eine Grundorientierung. Das kann sein in einem Lied, das wir gesungen haben, im Gedanken, den du im Wort hörst, in den Eindrücken, weil wir glauben, dass Gott durch seinen Geist vielfältig redet, auch durch Eindrücke, die er Menschen gibt. Und da darfst du so richtig hinhören und auch nachspüren, ob da irgendetwas ist, wo Gott mit dir und für dich redet. Ja, wenn ich so zurückschaue, dann sage ich, gestern war ein wunderbarer Rev Day. Also ich hätte mal so gesagt, was waren da 300 junge Leute, ganz sicher so ungefähr. Ne? War richtig voll, die Halle auf dem Deutschhof. War eine gute, starke Atmosphäre. Ja, worauf wartest du noch, war das Thema. Und unsere Leute, die sind da immer ganz aktiv dabei in der Vorbereitung. Annette, ganz viele Menschen. Und deshalb sind heute Morgen die Reihen ein bisschen leer. Ne? Also die sind da so bis über Mitternacht und in den frühen Morgenstunden unterwegs. Und da kann man ja mal verstehen, dass man dann sonntagmorgens nicht wieder da ist. Aber der Jörg, der war gestern Abend auf der Bühne, der ist heute Morgen auf der Bühne. Ja, es gibt... Vielen Dank dir, Jörg, und auch dem Team. Jörg ist ganz kurzfristig die Woche eingesprungen, weil es Petra Brock nicht so gut geht. Sie erlebt einfach so immer wieder enorme innere Anspannungen, gerade auch wenn sie ihren Dienst macht, so dass wir mit ihr jetzt einfach so verblieben sind, dass sie den Bereich Lobpreis und auch Bereichsleitung jetzt einfach mal abgibt, damit sie ganz entspannt zur Ruhe kommen kann, auch da ein Stück um sich selber kümmern. Und da sind wir natürlich jetzt so in einer neuen Herausforderung. Nächsten Freitag trifft sich das Lobpreisteam, alle, die im Lobpreisbereich unterwegs sind. Und da dürft ihr auch mitbeten, dass da für die Zukunft Gott uns hilft und Gnade schenkt. Und auch für die Petra wollen wir beten und ihr einfach Gutes wünschen. Ja, das war der gestrige Tag. Wenn ich zurückblicke, dann muss ich natürlich beim letzten Sonntag starten, oder? Also, wir haben eine Pastorin, die Katharina. Seit letzten Sonntag ist es ja einfach offiziell. Und es war ein wunderschöner Gottesdienst. Die, wo nicht da sein konnten, da kann ich nur sagen, also da habt ihr wirklich was verpasst. Das war genial, das war einmalig, so etwas ist einzigartig. Das ist im Grunde wie so eine Trauung, ja, das ist dieses innere Versprechen hin zu Gott. Jesus, mein Leben, mein Dienst, alles, was ich bin, gehört dir. Und ihr wart mit dabei und das war richtig genial, das war großartig. Ich bin begeistert auch von uns als Gemeinde. Ihr seid eine richtig super Mannschaft. Mit euch kann man feiern, mit euch kann man so einen Anlass. Also ich war total entspannt, weil ich einfach weiß, mit uns funktioniert es. Und am Ende des Tages war ich noch mehr davon überzeugt, dass es mit uns funktioniert und dass wir einfach genial und gut sind. Und wir haben es in der Woche in Mails ja auch schon zum Ausdruck gebracht, wie dankbar wir sind für jeden, der sich eingebracht hat. Und ganz egal, wo dein Paar da war am letzten Sonntag, der war ganz entscheidend, ganz wichtig. Und wenn du nur da warst, dann bist du ganz sicher ermutigt und gesegnet worden. Wir sind dankbar für den vergangenen Sonntag. Am Dienstagabend waren so ungefähr 50 Leute zusammen in dieser Frage, wozu Israel? Ganz spannendes Thema. Tobias Krämer, ich war sehr berührt. Ich habe da so manchmal beim Thema Israel auch ein bisschen, so ist für mich gar nicht ganz so einfach, weil manche, die sind so euphorisch, die vergessen dann alle anderen Dinge. Das war für mich so bodenständig, so klar und auch mit manchen offenen Fragen, die er einfach hat über Zukunft und trotzdem auch ganz klare Dinge, die uns zeigen, dass wir Israel und im Grunde die ganze Welt auch mit durch unser Vorbild an Liebe eigentlich anreizen sollen, dass auch sie den Messias erkennen. Also der Dienstagabend war genial gut, eine Grundlage zu legen. Was ist eigentlich grundwichtig für uns auch als Christen zum Verstehen beim Thema Israel? Über einfach Gottes Treue und Gottes Liebe. Und es war richtig, richtig stark. Gestern waren Katharina und ich mit manchen anderen in Bad Kreuznach, da hatten wir die Regionale des Bundes, unseres Bundes, zu dem wir Gott sei Dank gehören, zu diesen über 700 Gemeinden, über 40 Richtung 50.000 Menschen, die zu diesem Bund gehören. Und da gibt es in der Region, hier in Rheinland-Pfalz, Saarland, immer mal wieder Zusammenkünfte. Und es war richtig gut. Gestern war eine gute, ermutigende, starke Atmosphäre für uns. So dieses Mitnehmen von dem Sprecher war eigentlich was total Grundlegendes, doch so Wichtiges, dass wir einfach sagen, Gott baut seine Gemeinde. Jesus hat gesagt, ich baue meine Gemeinde. Und er tut es mit uns, mit jedem Einzelnen, so wie er damals zu Petrus sagt, Petrus, du bist wichtig, du bist nicht der Wichtigste, aber du bist wichtig, dass du dabei bist, ist wichtig. Und das gilt für uns auch bei dem Thema Gemeinde. Dass du dabei bist, das ist wichtig. Jesus baut die Gemeinde und die Gemeinde erlebt enorme Widerstände. Aber das eine ist, dass selbst die Tore des Totenreiches, des Hades, des Teufels Gemeinde nicht überwinden können. Sie hat die Zusage, was Ingolf auch letzten Sonntag gesagt hat, wir sind auf der Seite des Siegers. Egal was passiert, wir sind auf dieser Siegesseite. Gott baut Gemeinde. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir dieses Bild auch mit unserer Gemeinde verbinden. Dass wir nicht so nur den weltweiten Blick Gemeinde haben, sondern dass wir sagen, Gott, ja, mit uns baust du Gemeinde. Gerade da, hier, wo wir sind. Mit uns zusammen, mit dir und mir. Gott baut Gemeinde. Und ich wünsche mir da so dieses Wissen, ja, wir gemeinsam bauen Gemeinde hier an diesem Ort. Und da wünsche ich mir, dass Gott uns so eine gemeinsame Liebe und Leidenschaft auch schenkt für das, was er vorhat. Wir sind gerade auch in der Leitung. Nächstes Wochenende treffen wir uns mit den Bereichsleitern. Betet auch gerade für diese Klausurzeiten. Wir sind so mit dieser Frage auch unterwegs. Gott, ja, was ist genau so dein Bild der Zukunft, das du noch mal deutlicher auch in unseren Herzen malen willst für Gemeinde? Ich setze mal hin. Nicht, weil ich jetzt das Bild zeichnen will, aber weil ich mich einfach mit euch auf einer Ebene, auf Augenhöhe an der Stelle einfach setzen will. Weil ich so merke, das, was Zukunft angeht, hat mit dem zu tun, dass ich das nicht weiß. Das weiß einer. Das ist unser Vater im Himmel. Und das ist Jesus, der weiß um Zukunft Gemeinde. Und ich habe in meinem Herzen diese ganz starke Zuversicht und diese Gewissheit, Gott hat mit uns einen ganz genialen Plan als Gemeinde. Dass wir hier in diesem Raum sind, ich glaube, das ist Gottes perfekter Plan für uns, für diese Zeit. Und in den letzten Wochen hat mich ganz stark diese Seite bewegt. Gott, du hast uns mitten in diese Stadt gesetzt, hier mitten hinein. Wir haben die Stadthauskasse, wir haben diesen Raum hier mitten in der Stadt. Und ich glaube, dass Gott genau das, ihr seid im Herzen dieser Stadt. In dem Herzen dieser Stadt, für die ich ein Herz habe. Und ich habe mit euch als Gemeinde mitten im Herzen dieser Stadt etwas vor. Und ich wünsche mir, dass wir dieses Momentum, diesen Moment Gottes, auch diese Zeit, die Gott uns gegeben hat, dass wir die verspüren, wahrnehmen und dass wir da von unserem Herzen her auch ein richtiges Ja finden, dass wir merken, das sind wir wichtig. Es gelingt nur im Wir. Nur wo wir miteinander uns auch da betend, dringend, suchend, glaubend und mutig auf den Weg machen, der sagt, ich bringe meinen Teil mit ein, mitten in dieser Stadt. Und was das alles noch für uns bedeutet, ich bin gespannt. Ich sehe auch, dass wir noch mehr Möglichkeiten auch mit unserer Stadthauskasse haben. Dass vielleicht Gott da auch noch mal was ganz anderes mit uns vorhat, auch mit diesen Räumen. Wir haben sie jetzt. Das ist, was wir im Augenblick haben, was Gott uns geschenkt hat. Wir wollen mit dem, was er uns anvertraut ist, wie mit den Pfunden. Man kann sagen, ja, ich hätte gern ganz viele andere. Aber wir wollen mit dem wuchern, was Gott uns anvertraut hat. Was er gesagt hat, das habe ich jetzt für euch. Und ich möchte am Ende der Zeit, wenn eine andere Zeit kommt, nicht sagen müssen irgendwann und von Gott hören, hey, mit dem, was ich euch anvertraut habe, haben wir eigentlich nicht das gemacht, was Gott vorhat. Deshalb wünsche ich mir, dass wir uns noch stärker auf dieses Wir, Gemeinde, und dass wir loslassen alles, was uns da hindert, und dass wir uns wirklich auf diese zukünftige Seite miteinander einstellen. Und ich glaube, dass Gott uns gemeinsam hilft im Beten, im Ringen, im Suchen, im Mutiggehen, im gemeinsam miteinander reden und hören, was auch da noch konkreter sich tut. Du bist Teil der Zukunft Gottes, die er hat mit seiner Gemeinde, mit uns als Gemeinde, Freie Christengemeinde Landau, da, wo Gott uns hingestellt hat. Das war jetzt die kleine Vorrede, aber eine ganz wichtige, aus dem Herzen, nicht nur aus meinem Herzen, sondern aus dem Herzen auch von uns als Gemeindeleitung, wo wir einfach sagen, lasst uns gemeinsam so diese Zukunft nochmal deutlicher suchen, gehen und auch entdecken, Gott hat mit uns etwas vor. Und vielleicht passt genau das Thema heute Morgen da so mit hinein, in der Arena Gottes, Vorbilder des Glaubens. Und da wollen wir gar nicht nur an die Vorbilder des Glaubens denken, ein Stück weit auch, sondern im zweiten Teil so ein bisschen auch auf diesen Punkt kommen, wir, du und ich, wir sind auch solche Vorbilder des Glaubens. Und wo wir merken, es geht gar nicht nur so sehr darum, dass wir uns immer nur an anderen hängen, dass wir von anderen immer nur erwarten, sondern dass Gott sagt, hey, du bist es. Du bist auch da, gefragt, gesucht. Gott will, dass durch uns das geschieht, was Gott sich vorgenommen hat. Die Heidi hat es schon gesagt heute. Gestern war Reformationstag und da will ich beginnen. Reformation bedeutet Erneuerung, Wiederherstellung. Ich glaube an diesen Gott, der immer mit uns unterwegs ist, uns zu erneuern. Ich merke, ich brauche beständig Erneuerung. Die Alina sitzt da, das ist ein Unterbrecher, aber die Alina war gestern Abend auch auf der Bühne. Und das wollte ich nicht vergessen, weil die war richtig gut auf der Bühne. Das war jetzt ein Unterbrecher, aber irgendwie war der mir jetzt wichtig, weil ich sie da entdeckt habe. Ja, mit diesem Gott unterwegs zu sein, der uns beständig erneuert und dass wir wahrnehmen, wir sind Teil der Geschichte, die Gott schreibt. Denken wir an Esther vor 2 Wochen. Teil der Geschichte, die Gott schreibt. Und im Brief an die Hebräer, und da sind wir heute Morgen, und gleichzeitig im Alten Testament, es geht um die Arena, es geht um Vorbilder des Glaubens. Es geht dann auch, ihr werdet es entdecken, noch um Noah. Und ihr fragt euch, wie passt denn das alles zusammen? Wir gucken mal, wie es zusammenpasst. Aber ich denke, es passt irgendwie zusammen. Und im Brief der Hebräer, da werden wir so hineingenommen in eine ganz interessante Situation. Und die will ich uns zunächst mal aus dem Text vorlesen, aus Hebräer Kapitel 12. Hebräer 12 und dort die Verse 1 und 2. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Hebräer 11, Vers 7. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. In diesem Text wird uns ein interessantes Bild gezeichnet. Stellen wir uns einmal vor, nicht die Allianz Arena, nicht der Betzenberg und all diese Arenen, die es denn so gibt. Ja, stellen wir uns vor, wir sind in einem Stadion, in einer großen Arena und da ist eine voll besetzte Zuschauermenge auf den Rennen. Auf den Rängen. Da ist Leichtathletik, Marathon angesagt. Und da ist so ein Einlauf ins Stadion. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Marathonläufer, die laufen ja was 42, noch mal was Kilometer. Da habe ich noch ein bisschen Übungsfeld vor mir. Schaffe ich wahrscheinlich nicht. Ich höre dann immer bei 7 auf. Ja, aber das hat ja auch was in der Richtung zu tun. Kann ja noch besser werden. Er hat ja was mit 42 zu tun. Also man kann das ja multiplizieren. Ja. Gut. Und da merken wir so, da läuft einer ein ins Stadion. Und was passiert denn? Die Menge, die steht auf. Die Menge, die fängt an zu jubeln, die fängt an, da ist eine raunende Atmosphäre, wenn da einer ins Stadion einläuft, da geht es auf die Zielgerade zu. Und es ist eine begeisternde und mitreißende Atmosphäre. Das ist in etwa das Bild, das der Hebräerbrief uns zeichnet in diesem ersten Vers. Das ist das Bild, das im Grunde, diesem Text zugrunde liegt. Denn in der Antike, da waren Wettläufe, ne? Olympia, ja, die Griechen schon Jahrhunderte davor, diese Wettläufe, die waren bekannt. Und in Kapitel 11, da lesen wir von solchen Glaubensfrauen und Glaubensmännern. Wenn ihr mal Hebräer 11 lest, dann lest ihr von ganz vielen Menschen, die vor Zeiten im Grunde unterwegs waren mit Gott. Und im 12. Kapitel, da kommt der Schreiber dann an diesen Text, wo er uns nochmal herausfordert, im Rückblick auf diese Menschen, die vor uns waren. Und er zeichnet genau das Bild, das sind Menschen vor uns gelaufen, die haben den Lauf vollendet, die sind nun auf den Rängen. Und die schauen und die jubeln und die feuern uns an und sagen, wir haben es geschafft, wir sind den Weg gegangen, jetzt seid ihr dran. Und ich finde das eine ganz bezeichnende, eine mitreißende Begebenheit. Stellen wir uns das mal vor, dass diese Glaubensmenschen, Frauen und Männer der vergangenen Generationen, die uns vorausgelaufen sind, die sind da und sie feuern uns an, im Grunde in dieser Arena des Glaubens, umgeben von einer Menge von Zeugen. Und das sind zunächst mal diese Zeugen der vergangenen Generation, die bezeugen und sagen, du, mit Gott unterwegs zu sein, das lohnt sich. Dieser Weg ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Es lohnt sich, auf diesem Weg immer wieder, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Hindernisse, trotz allen Versagens, trotz aller Dinge, wo du mal auf dem Boden liegst, immer wieder aufzustehen. Diese Frauen und Männer der Vergangenheit sagen uns, weil sie schon gelaufen sind, weil sie am Ende sind, es lohnt sich. Sie bezeugen etwas vom Himmel, von dieser Herrlichkeit. Und dieses Bild hinein nimmt uns dieser Text in Hebräer Kapitel 12. Es ist es wert. Gib nicht auf. Lauf weiter. Ein gigantisches Panorama, eine mitreißende Atmosphäre. Und ich glaube, in diese Atmosphäre müssen wir als Christen immer wieder eintauchen. Dass wir jetzt nicht nur so im Moment sind und vor uns war nichts und hinter uns kommt nichts. Nein, wir sind Teil einer großen Geschichte Gottes. Das möchte der Text uns vermitteln. John Maxwell, er beschreibt in seinem Buch Running with the Giants, also im Grunde Lauf mit den Großen, ich will es gar nicht gleich die Riesen nennen, sonst ja, Lauf mit den Großen, ja, wie er sich diese Szene so vorstellt, gewaltig, sagt er, so mit diesen Vorgängern des Glaubens unterwegs zu sein, dass wir lernen von diesen Menschen, von ihrem Leben, von ihren Schwierigkeiten, von dem, was sie gemeistert haben. Und stellen wir uns mal vor, einer dieser Leute läuft mit uns eine Runde. Was wird er uns so mit auf den Weg geben? Was wird er uns sagen, was für uns jetzt wichtig ist? Und genau in diesem Kontext hinein steckt eigentlich Hebräer 11 und dann Hebräer 12. Denn in Hebräer Kapitel 11, da werden wir mit hineingenommen in das Leben dieser Frauen und Männer, der vergangenen Zeit. Und einer, der da genannt wird, das ist der Noah. Jetzt glaube ich mal, gehe mal davon aus, dass wir alle schon mal von Noah
und der Geschichte des Noah gehört haben. Die Katharina lacht, deshalb muss ich die Geschichte jetzt erzählen. Die unser Prediger, die war jetzt eigentlich nicht eingeplant, aber das geht ja gar nicht anders. Gestern hat unser Prediger erzählt, er lässt dann auch mal die jungen Leute vorne aufs Podium. Also das liegt auch mir auf dem Herzen, gell? Ich wünsche mir, dass jung und alt, das nicht, ich bin ja auch schon, es gehört ja auch schon zur Generation, die weiß nicht, wo die ist, aber nimmer zur Jugend, auch wenn ich mich noch jung fühle. Ich wünsche mir da vorne junge Leute. Ja, und dann hat er so gesagt, denen gebe ich dann auch mal Raum, die dürfen auch mal predigen. Und der eine hat eben dann gepredigt oder die eine und war eben im Garten Eden. Ne? Und wie Gott dann rief, Noah, wo bist du? Und irgendeiner aus der Runde dann rief, es war doch der Adam. Aber im Grunde gilt es doch für uns alle, dass Gott uns immer wieder ruft. Und von dem her war es ja nicht verkehrt. Gott ruft ja jeden Einzelnen von uns. Jeder hört diesen Ruf, wo bist du? Und im Grunde war es auch so bei Noah. Er war so ein Kämpfer, er war so ein Wettläufer. Und stellt euch mal vor, zu seiner Zeit, da war er noch gar nicht so viel gelaufen. Ich stelle mir mal vor, die Arena war noch ein bisschen leer. Bei uns ist die Arena schon viel voller. Wir haben schon die ganze Bibel und können lesen von diesen Zeugen. Bei ihm, da war noch nicht so viel in der Arena. Und trotzdem lief der gute Noah. Und er lief relativ alleine. Ne? Also wenn du den Text liest, geh mal 1. Mose, gell, dann geht es 8, 9, 10, 11, so. Da irgendwo dazwischen, vor Abraham, Kapitel 12, da findest du ganz viel über Noah. Mal spannend nachlesen. Und Noah lebte so nach Adam so ungefähr 900 Jahre später, der lebt ja auch ein bisschen länger wie wir heute, ob wir das denn dann wirklich wollten, es ist ja auch schön, irgendwann mal darf in den Himmel, ne? So lang will man vielleicht auch gar nicht leben wie dieser Noah. Und dieser Noah, der baute doch tatsächlich auf trockenem Land ein Schiff. Stell dir doch das jetzt einfach mal vor. Ne? Also bei uns, wo baut man das Schiff? Man baut es am Hafen, am Meer oder möglichst, dass der Fluss dann zu Meer geht. Das ist, was man so macht. Aber dieser Noah, der baute auf trockenem Land ein Schiff. Ein Riesenschiff. Ein gewaltiges, gigantisches Schiff. Also 200 mal, was weiß ich. Also auf jeden Fall riesig. Dimensionen unvorstellbar. Warum? Weil Gott zu ihm gesagt hat, du, irgendwann kommt die Zeit, da brauche ich das Schiff. Und lieber Noah, da brauchst du auch das Schiff. Und im Grunde brauchen auch noch andere das Schiff. Das war eigentlich so die Grundthematik, wenn wir mal so ein bisschen einsteigen in diesen Text. Und von Noah lernen wir, dieser Noah, der lebte mit Gott. So ganz einfach wird dieser Noah beschrieben. Er lebte mit Gott. Wow, da stelle ich mir vor, der lebte mit Gott von morgens bis abends, der war mit Gott unterwegs, das war das Zeugnis von Noah, er lebte mit Gott. Viel Gutes passiert, wenn wir mit Gott leben, oder? Wenn wir mit Gott zusammen unseren Alltag gestalten. Wenn der das Schiff baute, dann lebte er mit Gott. Wenn der Noah predigte, dann lebte er mit Gott. Bei allem, was er tat, er lebte mit Gott. Naja, mal hat er ein bisschen zu viel Wein getrunken. Ne? Also, passt vielleicht in die Pfälzer Situation. Ja, nee. Aber, also sprich, der war auch nicht vollkommen. Das wollte ich sagen. Der Noah war auch nicht vollkommen. Aber er lebte mit Gott. Immer wieder lebte er mit Gott. Faszinierend, dem nachzuspüren, was heißt es, mit Gott zu leben. Ein bisschen was entdecken wir aus dem Text, aber ganz viel liegt auch in dem, dass wir sagen, Gott, ja, was hat es für mich zu tun, wenn ich mit dir lebe? Wenn ich mit dir unterwegs bin, ich sage, Gott, ich will ganz nah an dem sein, was dir wichtig ist. Ich will mein Innerstes öffnen für das, was dir am Herzen liegt, für das, was du mit meinem Leben, was du mit meiner Familie, mit meinem Nachbarn, mit meinen Arbeitskollegen, was du mit dieser Stadt, das heißt für mich mit Gott leben, nachzuspüren, Gott, was hast du vor mit dem, dass ich genau hier und jetzt lebe. Er lebte mit Gott. Er gehört zu dieser Wolke der Zeugen des Glaubens. Und Noah, er würde uns wahrscheinlich zurufen, hey, auch wenn du ganz alleine bist, Wenn du manchmal denkst, oh, mir hört doch keiner zu, das interessiert doch niemand, was ich mache. Keiner nimmt irgendeine Notiz, keiner reagiert irgendwie auf das, was ich hier tue und sage. Dann würde Noah uns sagen, und es lohnt sich doch, mit Gott zu hören, seiner Stimme das Herz zu öffnen und was dieser Gott sagt, auch im Alltag einfach umzusetzen. Man sah noch nichts von irgendeinem Wasser oder einer Flut und Noah baute Tag um Tag, Jahr für Jahr. Und ich kann mir vorstellen, also wenn ich mir das mal so überlege, damals waren ja noch nicht so viele Menschen auf der Erde. Und irgendwie, wenn ich die anderen Texte der Bibel zusammennehme, Noah wird ja genannt der Prediger der Gerechtigkeit. Interessant, also der baute nicht nur die Arche, sondern irgendwie muss der gute Noah auch gepredigt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass irgendwie alle Leute, die auf dieser Welt leben, irgendwo gehört haben, hey, da baut einer eine Arche. Weil die Arche ist ein ganz wichtiges Bild der Bibel, die finden wir auch im Neuen Testament immer wieder. Sie ist so ein Zeichen dafür, dass Gott etwas vorhat, wenn Dinge untergehen. Dass Gott genau da etwas vorhat, nämlich Rettung. Wenn irgendwas untergeht, dann hat Gott immer Rettung im Plan. Und diese Rettung, ich kann mir vorstellen, dass irgendwo die Menschen mitbekommen haben, der Noah baut ein Schiff. Und Gott hat ihm auch ganz schön viel Zeit gegeben. Manche sagen, der hätte 120 Jahre Zeit gehabt, die Arche zu bauen und zu predigen. Das ist eine lange Zeit. So viel haben wir wahrscheinlich nicht. Ne? Also er hatte viel, viel Zeit. Die Menschen hatten Zeit. Und im Grunde hatte der Noah eine Botschaft. Lebt mit Gott. Das war sein Leben. Lebt mit Gott. Auch ihr Menschen lebt mit Gott. Und seine Botschaft war eigentlich die Botschaft der Arche, der Rettung. Wir brauchen dieses Boot, wir brauchen Rettung. Und die Menschen sagten was? Wenn du den Kontext liest, dann merkst du, das war eine schwierige Zeit. Gott war im Grunde so am Ende mit dem Menschen, dass er sagt, es hat alles eigentlich gar keinen Wert mehr. Aber mitten in diesem, wo Gott sagt, also ich bin dabei, das aufzugeben, kommt gleichzeitig Gottes Rettungsgedanke ganz deutlich zum Vorschein. Und die Menschen sagten im Grunde, wir brauchen keine Rettung. Was erzählst du uns denn? Und das Gewaltige ist, Noah baute weiter an seine Arche, er predigte weiter. Sein Leben, sein Tun, seine Worte, das war einfach Predigt. Größer, sichtbarer, mächtiger wurde die Arche. Und der Spott der Leute wurde wahrscheinlich nicht geringer. Noah hatte aber ein Bild in seinem Innersten, mit Gott unterwegs zu sein und Gottes Auftrag zu erfüllen. Und seine Botschaft war, Gott will retten. Ich werde es gleich nochmal erklären anhand von anderen Texten der Bibel, die wir haben. Noah hatte die Vision in seinem Herzen, Gott will retten. Dazu war er unterwegs. Und ich finde es so gewaltig, dass die Bibel 2. Petrus 2, Vers 5 ihn den Prediger der Gerechtigkeit nennt. Ist ja interessant. Also eigentlich würden wir ja sagen, wenn du jetzt die Geschichte damals liest und liest, dass die Menschen so daneben waren, dass Gott dabei war, ein großes Gericht zu senden, dann würdest du doch sagen, der Noah war der Prediger des Gerichts. Nein. Noah war der Prediger der Gerechtigkeit. Auf der einen Seite der Gerechtigkeit Gottes, dieses Aufrichten des Wortes Gottes, seiner Werte, seines Lebens. Und so war er der Prediger der Gerechtigkeit, die Menschen zu erinnern an Gottes Gerechtigkeit, mit Gott richtig unterwegs zu sein. Und interessant ist, wenn wir Hebräer 11, Vers 6, 7 haben wir ja gelesen, dass genau dieser Glaube an diesen Gott, dass ihm das zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Mit anderen Worten, der Noah war so unterwegs, ich vertraue diesem Gott und mit diesem Gott wird's gut. Und sein Anliegen war, die Menschen mitzunehmen auf diesem Weg. Wie komme ich zu diesem Gedanken? Ich habe eine Überschrift, die muss man gucken, wir haben noch ein bisschen mehr. Ich habe eine Überschrift, die dritte, Gericht und Langmut Gottes. Denn das ist, was eigentlich bei Noah so deutlich wird. Es ist eine Geschichte von Gericht, von Glaube, von Gnade und von einem neuen Bund. Das ist eigentlich Noah. Wir alle wissen, dass Gott uns Menschen, oder das ist jetzt vielleicht übertrieben, ich hoffe, dass wir wahrnehmen, dass Gott uns Menschen geschaffen hat, dass wir mit ihm zusammen unterwegs sind. Und Noah, der war zu seiner Zeit mit seinem Glauben so allein auf weiter Flur. Um ihn herum waren Menschen, die fragten gar nicht so viel nach Gott. Und wir lesen in der Bibel, ihre Bosheit war sehr schlimm. Und es ist gar kein einfacher Gedanke für uns, dass Gott da an Gericht denkt. Wir tun uns ganz schwer mit diesem Wort, Gott denkt an Gericht. Aber Gottes Gericht ist kein blinder Zorn. Gott ist kein unberechenbarer, willkürlicher Tyrann, der einfach nur zuschlägt. Aber Gott ist auch gerecht. Er kann auch Unrecht nicht einfach nur stehen lassen und darüber hinwegsehen. Und wir fragen uns vielleicht, wie konnte Gott damals die ganze Menschheit bis auf Noah und seine Familie verderben? Ich bin da an Unterschiedliches erinnert. Ich bin erinnert an Römer Kapitel 1, wo Paulus neutestamentlich ein Bild zeichnet und sagt, dass der Mensch eigentlich weiß, was gut ist. Die goldene Regel ist was, was in allen Kulturen bekannt ist. Was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Das ist etwas, was so tief im Menschen drinsteckt. Jesus hat es nochmal in eine positive Seite verwandelt, indem er sagt, alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ebenso. Also wir spüren, im Menschen ist auch etwas angelegt von Gott, von dem Wissen, was ist gut und böse. Und für das, was wir wissen um Gut und Böse, dafür werden wir auch zur Verantwortung gezogen. Und mitten, und das ist ja das Spannende, mitten in diesem auf der einen Seite Gericht Gottes ist gleichzeitig das Zeichen der Gnade, der Rettung, die Arche. Und spannend ist, wenn wir den Petrusbrief lesen, 1. Petrus 3, Vers 20, da sagt uns Petrus, dass der Bau der Arche ein Zeichen war, wofür? Für Gottes Gericht? Nein, ein Zeichen für Gottes Langmut. Und das finde ich ganz tief und stark. Mitten auf der einen Seite in der Klarheit Gottes, und da sind wir heute so unterwegs, dass wir manchmal so harmlos sind, aber Gott ist nicht harmlos. Gott ist gerecht und wahr und heilig. Und weil wir Menschen eben das nicht sind, brauchen wir genau das, was Gott symbolisiert in der Arche. Wir brauchen Rettung. Und wir brauchen immer wieder Menschen wie eine Noah, die uns das vor Augen stellen, die uns klar machen, dass in dieser Gerechtigkeit, dass wir Gott brauchen, diesen Glauben, dieses mit Gott unterwegs sein. Und ich finde es genial, dass so eine große Zeit der Umkehr da war. Gottes Langmut, beschreibt Petrus, war groß durch das Zeichen und den Bau der Arche. Aber leider wollten sie nicht hören. Am Ende, lesen wir, gingen nur Noah und seine Familie in die Arche und die Tiere. Ich bin sicher, dass Gott einen Plan B gehabt hätte für alle, die umkehren. Für alle, die mit Noah unterwegs wären, dass die Flut nicht gekommen wäre oder was auch immer. Ich glaube immer an Gottes Rettung für die Menschen, die Rettung suchen. Das ist, was die Bibel uns zeigt und vor Augen stellt. Und deshalb will ich dir Mut machen, dass du die Langmut Gottes auch in deinem Leben erkennst.
dass du wahrnimmst, dass Gott mit dir barmherzig, gütig und langmütig unterwegs ist. Dass er sich wünscht, dass du mit ihm lebst, so wie Noah. Er lebte mit Gott. Ja, was lernen wir von Noah? Wir sind wie Noah so ein Stück weit in dieser Arche. Nee, Arche, natürlich auch. Wir sind auch in der Arche. Doch, sind wir. Wir sind durch Jesus mitten in dieser Arche, mitten gerettet. Aber wir sind wie Noah auch mitten in diesem Lauf. Und da will ich nochmal anknüpfen an dieses Bild des Hebräerbriefes. Noah, der blieb Gott treu. Er wich von diesem Vorhaben Gottes nicht ab, auch wenn es schwer war. Auch wenn er Niederlagen erlitt. Auch wenn er wahrnahm, da bin ich ja ganz allein auf weiter Flur. Und sein Glaube war einfach, Gott rettet. Und das Schöne ist, dass, das wäre noch ein ganz anderes Thema, dass Gott mit Noah und damit auch mit der Menschheit einen neuen Bund schließt. Ein Bund, dessen Segen wir bis heute erleben. Dass Gott es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Dass Gott dieser Welt das eine schenkt, was er einem Noah und damit der ganzen Menschheit zugesagt hat, dass er so ein Gericht nicht mehr schicken will, wird. Und dass der Regenbogen ein Zeichen der Gnade und Barmherzigkeit Gottes ist, solange diese Erde steht. Das ist die Verheißung, die Gott uns gegeben hat, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist Gottes Zusage der Gnade, die wir Menschen erleben. Und ganz vielfach einfach unverdiente Langmut Gnade Gottes. Und so sind wir nun wie Noah in der Arena des Glaubens. Du und ich, wir sind in diesem Lauf. Und da habe ich noch ein paar Gedanken vorne stehen, die ich wichtig finde. Auf der einen Seite genau, was Hebräer 12 uns sagt, Vorbilder gesucht. Wir schauen zurück auf die Menschen, die vor uns gelaufen sind. Aber ich meine, es hat auch noch ein anderes Bild, dass Menschen um uns her Menschen brauchen, an denen sie sich orientieren können. Dass unsere Zeit Vorbilder braucht. Dass es auch wichtig ist, dass wir wahrnehmen in der Gemeinde, wir haben auch da einen wichtigen Platz, Vorbild zu sein. Keine Superstars, keine vollkommenen Heilige, ehrliche Menschen, Christen zum Anfassen, Menschen, mit denen andere ein Stück des Wegs gehen können. Menschen, die an unsere Seite kommen können und wir kommen an die Seite anderer. Und vielleicht sind wir da manchmal ein bisschen müde geworden. Vielleicht sind wir schon lange so unterwegs mit Jesus. Vielleicht sind wir auch schon lange unterwegs mit dieser Gemeinde. Und da gibt es manchmal Ermüdungserscheinungen. Da denken wir manchmal, naja, lassen wir doch mal die anderen ran, lassen wir doch die anderen machen und wir schalten so einen Gang zurück. Und stellen wir uns vor, wir sind aber mitten in der Arena. Was würden die anderen sagen? Was würden die Frauen und Männer der vergangenen Generationen sagen? Lauf weiter, werd nicht müde. Deshalb wollen auch wir, sagt dieser Text, wie Läufer in einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns in diesem Ziel vorausgegangen ist. Ausdauer. Mit Gott unterwegs zu sein und auch mit Gemeinde unterwegs zu sein, braucht Ausdauer. Braucht unwahrscheinlich viel Ausdauer. Mitten in der Arena, wenn alle jubeln, hey, da ist genial. Stell dir das vor, du läufst ein in der Arena, alle jubeln, wunderbar. Aber du bist ja nicht immer nur mittendrin in der Arena. Also hast nicht immer das Gefühl, da jubeln alle, oder? Also wenn ich so meine kleine Joggingtour mache, ne, also Thomas hat mich die Woche gefragt, gehst du jeden Tag joggen? Da habe ich gedacht, nee, ich muss ganz ehrlich sein, hey, natürlich gehe ich nicht jeden Tag joggen, das würde ich vielleicht gerne, nee, so einmal in der Woche, also das ist für mich so, das auf jeden Fall. Aber dann sind es gerade mal so 7 Kilometer, ne? Dann ist eine Dreiviertelstunde so ungefähr rum, ja? Das ist ja nichts und da bin ich unterwegs so in der Regel alleine, ne? So allein auf weiter Flur im wahrsten Sinne des Wortes. Also da ist keiner, der jubelt. Meine Frau, wenn ich heimkomme, sagt dann mal so, ah ja, das ist ja, ich formuliere es jetzt ganz frei, ist ja gut, dass du da so diszipliniert bist und dich da morgen schon auf die Beine machst. Na, das ist so das Einzige, was ich dann in Jubel höre. Also verhaltener Jubel natürlich. Aber sonst jubelt da keiner. Und ist nicht im Leben manchmal auch so? Es ist doch nicht immer Jubelstimmung, oder? Im Alltag, das ist nicht immer Jubelstimmung. Oder sagen wir es mal so, du nimmst die Jubelstimmung nicht wahr. Sie ist irgendwo da, das sagt der Text, da ist eine Jubelstimmung. Da ist eine Stimmung von Menschen, die uns anfeuern, aber wir hören das gar nicht so in unserem Alltag, weil wir so mit dieser Realität und Wirklichkeit beschäftigt sind, dass wir es nicht hören. Und da merken wir, da ist Ausdauer gefragt. Es braucht Ermutigung, es braucht Zuspruch. Und dann ist gefragt, was dieser Text sagt, Ballast ablegen. Kennst du das, wenn du zu viel mit dir rumträgst? Es geht nicht gut, ne? Und immer wieder müssen wir auch da schauen, wo müssen wir Ballast ablegen. Ballast ablegen, indem dass wir einfach Dinge mit uns rumschleppen, wo Gott sagt, gib's doch einfach ab, trag's doch nicht selber, du kannst doch ohnehin nicht lösen. So diese Sorgenlasten, die wir mit uns rumtragen. Oder manchmal, wo wir uns auch nicht fokussieren, wo wir uns mit allem beschäftigen, wo wir allem Tür und Tor öffnen. Wo wir im Grunde auch uns fokussieren müssen im Leben und fragen, Gott, was ist wirklich dran für mich? Nicht Hans Dampf in allen Gassen. Das schafft keiner von uns auf die Dauer. Ballast ablegen. Fragen, ja, welche Last ist dran? Was ist das Joch? Das Gute, das Sanfte, das Leichte, das ich tragen darf. Und da ganz bewusst auch loslassen. Dann frei sein. Ich finde es so ein starker Text, wenn er sagt, so das, was uns so leicht gefangen nimmt. Und ich muss bei diesem Text daran denken, auch von diesem Bild, etwas, das uns umstrickt, da ist etwas, das sieht immer so harmlos aus im Leben. Und Sünde ist ja nichts anderes wie Zielverfehlung. Und im Grunde vieles sieht manchmal so harmlos aus. So dieser kleine Bindfaden, da sagst du ja, das ist ja alles wunderbar, zack. Aber wenn Dinge uns gefangen nehmen mit der Zeit, dann merken wir plötzlich, dass aus dem Harmlosen was Gefährliches wird. Und ich glaube, dass das auch ganz viel mit Grundeinstellungen unseres Lebens zu tun hat. Natürlich können das auch ganz gravierende Dinge sein, denen wir uns irgendwo hingeben, wo Gott sagt, das ist nicht gut für dich. Aber manchmal sind es ganz harmlose Dinge, so harmlose Einstellungen, Fragen zu Menschen, Fragen zur Gemeinde, sind oft so harmlose Dinge, die uns richtig einwickeln können. Und wo ich glaube, dass wir wieder dieses große Bild brauchen, das Gott hat, das Gott in diesem Text uns zeichnet. Diesen Blick, wir sind mittendrin in dieser Arena und Gott wünscht sich, dass wir Vorbilder sind für andere, dass wir andere mitnehmen, jeder in seiner Art. Lasst uns immer wieder frei machen, auch von dem Gedanken, ich bin nicht wichtig, ich finde, das ist ein Bindfaden. Und immer wieder rum und rum und rum und rum und irgendwann, ja, glaubst du es? Du bist wichtig. Oder es geht ohne mich, das ist auch so ein Bindfaden. Ich denke, es ist ein gefährlicher Bindfaden, es geht ohne mich. Ja, ich glaube, Gott kommt ohne uns zurecht. Gott findet immer andere Wege, andere Möglichkeiten. Aber Gottes Plan A bist du, mit dir. Es geht mit dir. Oder du sagst, ich bin nicht so gut wie die anderen. Das merke ich jeden Tag. Ich habe meine Stärken und gleichzeitig meine Grenzen. Ja, die habe ich.
kann nicht aus meiner Haut springen. Soll ich ja auch nicht. Soll ja auch der sein, den Gott sich da gedacht hat. Und so geht es jedem Einzelnen von uns auch. Und lasst uns da Acht haben auf die Dinge, die so harmlos scheinen, aber die irgendwann sich zu einer großen Sache in unserem Leben entwickeln können und die uns eigentlich daran hindern, dass wir wahrnehmen, in welchem großen Bild wir mit Gott unterwegs sind. Diesem Bild, das er mit uns in dieser Zeit, in dieser Welt geschaltet. Und der Abschluss ist natürlich immer das Genialste von diesem Text. Hinschauen auf Jesus. So übersetzt das ein Text. Hinschauen auf Jesus. Was macht ein Läufer? Also das Einzige, was mir hilft, ich sage, die Haustüre, da bin ich wieder zu Hause. Ihr kennt für mich das Bild, was zu Hause bedeutet. Navi, Hause eingeben, da kommen wir immer wieder an. Ne? Zu Hause. Und so ist genau das Hinschauen auf Jesus. Das Wissen, das ist mein Ziel. Das ist aber auch mein Fokus. Ich lasse mich auch nicht ablenken von allen möglichen anderen Dingen, sondern Jesus, auf dich will ich fokussiert sein. Dich will ich immer wieder sehen, weil ich einfach wahrnehme, dass bei allem, wo andere so eine Rolle spielt, es mich immer wieder entmutigen kann. Aber Jesus ist einer, der mich beständig ermutigt. Hinschauen, fokussiert sein. Worauf richten wir unseren Blick? Der Läufer schaut immer wieder auf das Zentrale, das Entscheidende. Das motiviert ihn. Der Text sagt, wenn wir auf Jesus schauen, dann werden wir immer wieder motiviert, werden wir immer wieder ermutigt, werden wir immer wieder aufgerichtet, erleben wir immer wieder, dass dieser Herr Ja sagt zu uns. Und deshalb auf Jesus schauen, glauben an den Anfänger und Vollender des Glaubens. Mir ist das mal so bewusst geworden, dass das so zwei Seiten sind, die immer wieder deutlich werden in der Bibel, dass Jesus der ist, der Dinge anfängt und der sie Gott sei Dank auch vollendet. Ja, der angefangen hat, das gute Werk, sagt Paulus an einer anderen Stelle im Philipperbrief, Hebräerbrief wissen wir ja nicht so genau, wer den geschrieben hat. Ja, dass der das gute Werk angefangen hat, der wird es vollenden. Und ich bin so froh, dass ich einem Gott gehöre, der Anfang und Ende ist. Anfang und Ende meines Lebens, meines Glaubens, meines Laufes. Anfang und Ende dieser Welt. Anfang und Ende der Geschichte. Anfang und Ende auch unserer Gemeinde. Er ist Anfänger und Vollender. Da will ich hinschauen. Das motiviert, das gibt mir Kraft. Amen. Lasst uns noch so einen Moment Zeit nehmen. Zeit nehmen, dass du nochmal so für dich hörst, wo fordert Gott dich heute Morgen heraus? Dass du für dich hörst, was heißt das, was du an diesem Morgen im Gottesdienst erlebt hast, an ganz unterschiedlichen Stellen, durch Bilder, Eindrücke des Geistes, durch die Bibel, durch Gottes Wort in der Predigt. Gott hat viele Wege, zu dir zu reden. Und ich möchte dir sagen, Gott ist langmütig. Er ist barmherzig. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, wo du spürst, dass Gott dich einlädt zu einem Leben mit dir, mit ihm, dass du Ja sagst zu diesem Leben. Dass du sagst wie Noah, ich will mit Gott leben. Das buchstabieren wir vielleicht so ganz bruchstückhaft und wissen noch gar nicht so genau, was es bedeutet. Aber wie wir gehört haben heute Morgen im Bild, das hat auch Konsequenzen, Schritte, die du tun darfst, indem du unterwegs bist mit anderen Christen, in Gemeinde, indem du Gottes Wort liest, indem du einfach sagst, Jesus, ja, ich will mit dir leben. Und ich möchte in unserer Runde so diese Grundfrage stellen, möchte uns bitten, dass wir einfach im Gebet sind, dass wir unsere Augen schließen, dass wir Gott Raum geben, durch seinen Geist zu reden. Und ich möchte so diese erste Einladung aussprechen. Gehen wir nochmal zu Noah. Er redete und lud Menschen ein, komm, es gibt Rettung. Du musst nicht irgendwie im Gericht Gottes unterwegs zu sein, es ist die Gnade da für dich.
Das war die Botschaft des Noah. Und Jesus Christus, er starb am Kreuz und hat uns dort erlöst. Und wo wir Ja sagen zu Jesus, sind wir, so wie Noah, unterwegs mit ihm. Und ich möchte heute Morgen in die Runde fragen, gibt es Menschen, die sagen, ich will die Entscheidung für ein Leben mit Gott treffen. Ich möchte Jesus Christus mein Leben anvertrauen. Ich möchte alles zurück und loslassen und umkehren und mit ihm unterwegs sein. Ich möchte an Jesus glauben, dieses symbolisch gesprochen in der Arche, dass er der Retter ist, der mich ans Ziel bringt. Ich möchte fragen, sind heute Morgen Menschen da, die so eine erste Entscheidung treffen wollen, ich will mein Leben Jesus Christus anvertrauen. Dann heb deine Hand, ich bete gerne für dich. Gott sieht es, Gott nimmt uns ernst. Ich will fragen, ist jemand da, der so eine erste Entscheidung für Jesus treffen will heute Morgen? Dann darfst du deine Hand heben. Gott sieht in unser Innerstes. Und Gott lädt uns ein mit seiner Langmut. Auch so mit dieser Langmut Gottes, indem er sagt, hey, gib nicht auf, lass dich nicht entmutigen. Deinem Alltag, lauf ganz neu den Lauf, den ich für dich habe. Lass los, leg ab, sei in dem, was ich für dich habe. Und Herr, ich möchte für die bitten, die auch an der Stelle so innerlich spüren, da fordert Gott mich heraus, dass du uns miteinander diesen Mut gibst und die Klarheit gibst in unserem Alltag, dass wir entdecken und erkennen, was es für uns bedeutet, mit dir Herr, in diesem Lauf unterwegs zu sein. Danke, dass es viele gibt, die uns immer wieder Mut machen auf diesem Weg und dass wir auch anzapfen an diese Quelle der Kraft, der Ermutigung, die du selber bist durch deinen Geist. Amen. Ja, wenn ihr nochmal nachspüren wollt den Gedanken, dann haben wir normalerweise von der Predigt gibt es immer auch Notizen, die könnt ihr unten am Ausgang mitnehmen, da ist nicht die ganze Predigt drin, aber gewisse Grundgedanken. Dann auf unserer Homepage können wir immer alles nachhören, wenn wir mal nicht da sind. Und jetzt darf ich die Heidi bitten, dass sie kommt und sie wird uns weiter so Richtung Ende des Gottesdienstes leiten.